Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Insights-Folge im Studentenfutter-Podcast. Ich bin Lorena und ich habe für den Einstieg in die heutige Folge ein kleines Gedankenspiel für euch mitgebracht. Und zwar stellt euch vor, es gäbe kein Bewegtbild mehr, somit also kein Fernsehen, keine neuen Bachelor-Folgen, keine ja, Sportschau oder Fußball im Fernsehen, alles das ist nicht existent. Und da kommt mir als erstes das Wort Langeweile in den Kopf, weil ich mir denke, das Leben wäre so viel langweiliger. Aber nicht nur das, sondern es ist auch eigentlich gar nicht vorstellbar mehr, dass wir keine Medien im Alltag erleben können. Und ja, das ist so ein kleiner Einblick in unsere heutige Folge. Denn ich spreche mit einem Spezialisten der TV-Branche, Malte Hildebrandt, und er gibt uns einen, ja, Einblick in, ja, die Dynamiken der Medienbranche heute. Und somit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Interview.
So. Hallo Malte, schön, dass wir heute uns sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Studentenfutter-Podcast. Und genau, bei uns ist es üblich, wir fangen mit 5 schnellen Fragen an. Dann kommen wir einfach easy ins Gespräch und dann gehen wir zu den Fragen über. Wie viele Kaffee hast du denn heute schon getrunken?
Ich habe heute einen Kaffee getrunken erst, weil ich werde auch nicht einen weiteren trinken, weil ich bin gar nicht so ein Kaffeetrinker.
Okay, gut. Dann eher Energy Drinks oder was trinkst
Ja, ich will mich jetzt hier nicht zu sehr outen, aber ich trinke zurzeit Hafermandelmilch viel.
du? Ah.
Und das im Kaffee drin. So weit ist es gekommen mit mir.
Okay, ja, sehr trendy auf jeden Fall.
Genau.
Welchen Sport schaust du am liebsten im Fernsehen?
Ja, natürlich schaue ich gerne Fußball wie viele andere Jungs, aber tatsächlich schaue ich gerade in letzter Zeit wieder auch wahnsinnig gerne Tennis, muss ich sagen.
Oh, Tennis, ja, das ist doch echt eine Nische eher für mich. Ich höre dann echt immer eher Fußball. Okay. Bist du eher ein On-Demand oder ein Watcher des linearen Fernsehens?
Gut, da wir ja gleich über meinen Job und meine Historie sprechen, ist das natürlich schon fast eine kleine Fangfrage. Ich würde
Ja.
mal sagen, ich bin natürlich ein konditionierter Mensch, der mit dem linearen Fernsehen groß geworden ist und auch tatsächlich sehr viel lineares Fernsehen schaue. Auch gerade heute, auch mit all den durchaus schrecklichen Dingen, die ja gerade passieren, schaue ich tatsächlich täglich Nachrichten und schaue wirklich viel auch lineares Fernsehen. Aber natürlich schaue ich auch VOD. Gerade wenn man vielleicht so, keine Ahnung, verregneter Sonntag, dass man mal vielleicht 2, 3 Stunden verbringt, dann schaue ich mir auch tatsächlich Serien an und das tue ich dann auch genauso wie viele andere auch auf Netflix oder Amazon und so weiter.
Alles klar. Genau, da gehen wir gleich nochmal mehr drauf ein. Was ist direkt eine neue Fangfrage, dein Lieblings-TV-Sender?
Oh, das ist tatsächlich so. Das ist auch eine totale Fangfrage, weil ich ja gleich über Screenforce rede und da haben wir 12 Gesellschafter und sozusagen alle deutschen TV-Sender sozusagen sind da vertreten. Aber du fragst ja mich persönlich, was mein Lieblingssender ist.
Eben.
Und da muss ich sagen, ich habe nicht den einen Lieblingssender, muss ich ganz klar sagen. Tatsächlich schaue ich sehr vielfältig. Ich schaue, wenn man bei der 1 anfängt, ja, ich schaue viel, viel die ARD. Ich schaue die Tagesthemen regelmäßig, Tagesschau. Ich finde da die journalistische Kompetenz von der ARD einfach spitzenmäßig. Aber ich schaue eben auch die Shows auf ProSieben, auf RTL, auf Vox, hier und da Sat.1. Ich schaue auch sehr gerne kleinere Sender, muss ich wirklich sagen. Ich finde zum Beispiel, das Discovery hat tolles Programm, teilweise Servus TV. Ist für mich so ein Sender, der so ein bisschen so ein Hidden Champion ist, weil einfach da teilweise Programm läuft, gerade wenn du über Dokus nachdenkst, die so großartig sind. Also ich bin durchaus wirklich Vielseher und auch so ein bisschen. Alles schaue ich.
Okay, cool. Was ist dein Highlight bisher in diesem Jahr?
Meinst du jetzt beruflich, privat oder?
Das kannst du dir ausdenken.
Okay. Also ich fange beruflich an, dass tatsächlich einige vielleicht, die das jetzt auch hören, waren vielleicht auch zu Gast bei der Screenforce Academy, die wir ja schon hatten. Und das hat mir also wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat richtig toll funktioniert. Und die Academy haben wir ja letztes Jahr begonnen mit. Wir wussten ja auch nicht genau, wie das alles klappt, muss man so sagen. Und Das war ja wieder 3 Tage jetzt online und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich fand es unglaublich interessant und das war sicherlich mein berufliches Highlight. Und privat kann ich sagen, dass ich in München und in Österreich lebe und Highlights hatte ich da, weil so ein toller Winter war und weil das Wetter so gut war und weil man so frische Tage hat am Wochenende.
Ah, toll. Ich bin auch ein großer Skifahren-Fan. Ich war leider nicht so viel unterwegs, aber das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Richtig toll. Wo warst du in Österreich?
In Kirchberg, das ist in Tirol, in der Nähe von Kitzbühel. Und da bin ich häufiger. Ist ja sehr nah. Ich bin ein Hamburger, ein Hamburger, aber der eben schon viel lange in München lebt. Und das ist eine anderthalb Stunden mit dem Auto, also man ist auch schnell dort. Und deswegen
perfekt.
Bin ich auch oft dort auf.
Cool. Ja, danke für den Einstieg und danke, dass du auch ein bisschen ausgeholt hast. Das ist ja auch sehr schön. Genau, dann würde ich einfach mal einsteigen mit einer Vorstellung von dir selber, die du gerne selber geben kannst. Und talking about Screenforce, also deine dazu vielleicht auch noch ein paar Wörter verlieren könntest und was dich an deinem Beruf begeistert.
Okay, also ich sag mal, den Lebenslauf, Vorstellung mache ich mal so ein bisschen steckbriefartig jetzt, ja, etwas kürzer. Ja. Ich bin 1966 in Hamburg geboren, ich bin dementsprechend 55 Jahre alt, also nicht mehr so ganz der Digital Native, da würde ich mich nicht bezeichnen, obwohl ich lange bei den Medien gearbeitet habe. Ich habe in Hamburg Abitur gemacht, in Eppendorf, habe dann eine Lehre gemacht zum Industriekaufmann bei Colgate Palmolive. Ich war dann mit der Karl-Duisberg-Gesellschaft, das werden vielleicht auch viele der Zuhörer kennen, eine tolle Organisation in Deutschland, in Köln ansässig, war ich mit dem Parlamentarischen Partnerschaftsprogramm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses, hatte ich so ein Stipendium in Amerika. Das war es und ganz, ganz toll, da wirklich, war eine super, super Geschichte damals, aber wir wollen nicht ins Plaudern kommen. Und dann bin ich Dann war ich in Oklahoma und habe in New York auch dann beim Colgate Palmolive Hauptsitz gearbeitet. Dann bin ich zurück, dann habe ich studiert in München, weiter studiert sozusagen BWL, klassisch mit Marketing-Schwerpunkt und bin dann, mein erstes Job war sozusagen bei Philip Morris in der Zigarettenindustrie. Da war ich 5 Jahre und habe dann einen klassischen Weg gemacht vom Trainee über Junior PM, PM und so weiter. War am Ende für eine Produktfamilie für Europa verantwortlich. Aber ich darf sagen, Marketing hat mich immer interessiert, aber Medien eben auch, sodass ich 1998 dann gewechselt bin zu ProSieben und war da im Marketing und habe da sozusagen, habe das Produktmanagement geleitet und aufgebaut. Dann bin ich, das war 2001, bin ich nach England gegangen, war Geschäftsführer eines Internet-Startups. Dachte, das war so die Startup-Zeit, wo ja alle so ein bisschen durchgedreht sind, wo es viele Geschäftskonzepte gab und hat auch ganz gut funktioniert, aber irgendwann dann merkten wir, okay, der Business Case ist doch nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen. Bin dann zurück nach Deutschland und war dann Geschäftsführer Marketing und Programmproduktion bei Home Shopping Europe, also Teleshopping. Man schmunzelt vielleicht manchmal über das Teleshopping, wenn man so sieht die Produkte, wenn man aber dort arbeitet und weiß, welche Intelligenz dort hinter der Art des Verkaufens steckt, dann ist das schon wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen und eine wirklich sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Und bin dann aber zurückgegangen, wenn man so möchte, zu ProSiebenSat.1. Und da habe ich gearbeitet von 2004 dann bis 2016, verschiedenen Positionen und war dann am Ende der CMO, also der Chief Marketing Officer der Gruppe. Und bin 2016 raus und hatte aber immer auch schon sehr viel Kontakt zu Screenforce. Und darüber werden wir heute ja auch im Reden. Screenforce ist, wenn man so möchte, die Gattungsinitiative der deutschen TV-Industrie. Unsere Gesellschafter sind eigentlich alle Sender. Wir machen fast 95% des Werbemarktes, sind dort sozusagen die Gesellschafter. Wenn man es genau sieht, sind es nicht die Sender, sondern es sind die Vermarkter der TV-Sender, die dort die Gesellschafter sind. Und da habe ich viel dann seit 2016 auch freiberuflich gearbeitet und bin seit Anfang letzten Jahres Geschäftsführer von Screenforce. Macht mir wahnsinnig Spaß, weil es sozusagen, du begleitest ja sozusagen auch unsere Industrie in die Digitalisierung, wenn man so möchte. Da werden wir auch gleich viel drüber reden. Und wir sind sozusagen in 3 Säulen aufgestellt. Auf der einen Seite machen wir selber viel Marktforschung. Also wir haben sozusagen Gelder, Budgets aus den Sendern konsolidiert.
Wenn ich nochmal einmal eingreifen kann.
Ja, gerne.
Wie lange existiert Screenforce sozusagen?
Der Name, also vor, es hieß mal, das hatte mal einen anderen Namen, das hieß mal Wirkstoff-TV, das fanden wir aber sehr, sehr sperrig. Und das wurde, jetzt hast du mich erwischt so ein bisschen, wann das gegründet wurde. Ich glaube, es ist ungefähr vor 15 Jahren, kommt das hin? Ja, locker. Ja, locker. Und die Namensänderung, die in Screenforce hat, glaube ich, so vor 6 Jahren stattgefunden. Und also ist noch keine ganz alte Geschichte. Es ist sozusagen so, dass die Sender sich gesagt haben, auch andere Marken und so weiter haben natürlich ihre Verbände und das gab es bei uns in der Form nicht. Und deswegen hat man gesagt, dass man Screenforce gründet, um gemeinsam sozusagen für die Werbung im Fernsehen, so muss man ganz technisch ausdrücken, zu werben. Ja, und das machen wir über, wie gesagt, über Research, über eigene Studien. Dann haben wir eine ganze Eventreihe auch, wo wir verschiedenste Veranstaltungen organisieren, um immer wieder auch unsere Inhalte zu transportieren. Und wenn man so möchte, unsere Kunden sind die Kollegen in Mediaagenturen, aber auch klassischen Werbeagenturen und natürlich auch die Kunden, die Marketingabteilung. Und auf verschiedenste Art und Weise versuchen wir die Partner dort zu erreichen, um immer wieder auch darauf hinzuweisen, was dort im Fernsehen passiert.
Und welche Sender führt ihr in eurer Gattung zusammen?
Ja, gut, das sind allen, fangen wir bei den Großen jetzt an, ja. Das ist die Mediengruppe RTL und die ProSiebenSat.1 Gruppe. Da hast du natürlich schon mal einen Großteil des Werbemarktes, knapp 80% hast du da ja schon konsolidiert, denn so viel machen die beiden mit ihren Sendern zusammen. Aber es sind eben auch. Das ist die ARD dabei, es ist Discovery dabei, es ist Sport1 dabei, es ist sogar Sky dabei, wenn man so will. Sky ist ja nun eine Pay-TV-Plattform. Es ist Servus TV dabei, also verschiedenste Sender sind dabei. Und das klappt auch ehrlich gesagt sehr gut, obwohl wir natürlich dann wirklich 12 Gesellschafter sind. Trotzdem klappt die Abstimmung und so weiter prima. Ist auch so, dass wir das Team, was wir haben, ist total dezentral. Also ich bin jetzt nicht so, dass hier, ich sitze jetzt in München, dass jetzt hier irgendwie ein Büro ist, wo 10 Leute arbeiten. Dem ist nicht so, sondern es gibt sozusagen in jedem Partnerhaus dedicated Kollegen, die für Screenforce arbeiten. Ja, die haben auf der einen Seite ihren Job noch in den Häusern und auf der anderen Seite aber haben sie Teil ihrer Zeit, die sie für unsere Arbeit investieren. Und da muss ich sagen, das funktioniert ehrlich gesagt ganz hervorragend. Und ich bin da auch sehr froh über diese Konstellation, weißt du, weil man sonst ja immer so ein bisschen außerhalb stehen würde. Aber dadurch, dass die Kollegen alle auch ihren Job bei den Fernsehanstalten oder Vermarktern haben, ist das für unsere tägliche Arbeit eigentlich sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, da hat man einfach den perfekten Einblick auch noch in das aktuelle Geschehnis und kann dann damit eigentlich auch viel mehr anfangen für das, was man dann für Screenforce sozusagen
möchte. Genau so ist es. Wenn die alle jetzt nicht sozusagen operativ in ihren TV-Häusern arbeiten würden, dann hätte man wäre vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass man so ein bisschen außerhalb des Business steht. Aber wie du richtig sagst, genau so ist es. Die Leute sind noch voll in ihrem TV- oder Vermarktungsjob drin und das merke ich täglich. Das hilft uns natürlich total auch bei unserer Screenforce-Arbeit.
Ja, absolut. Und genau jetzt noch der letzte Teil sozusagen. Was begeistert dich an deinem Beruf oder was begeistert dich auch an der Medienwelt?
Ja, also die Medien sind wirklich ja das unser täglich Brot alle, wenn wir auch gleich wahrscheinlich nochmal detaillierter drüber reden. Und ich habe schon das tiefe Gefühl, dass ich da wirklich am Puls der Zeit auch arbeite. Ja, und wenn du dir die Medien anschaust, gerade das Fernsehen, dann sind wir alles andere außer gestrig. Ja, wir sind wirklich dabei, mit der Zeit zu gehen. Wir sind im Wandel begriffen, permanent. TV ist immer im Wandel begriffen. Und das fasziniert mich, dabei zu sein. Ich hatte das, glaube ich, schon mal im Einstieg gesagt. In Neudeutsch heißt es, glaube ich, die Konvergenz der Medien, weil wir verstehen TV ja schon lange nicht mehr als Television, sondern wir verstehen als Total Video. Das heißt, auch gerade deine Generation ist natürlich so, dass sie nicht unbedingt immer nur klassisch vor dem TV sitzen, das wissen wir, sondern eben auf eine ganz andere Art Medien konsumieren. Und da müssen wir mitgehen. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert, sozusagen unsere Branche auf diesem Weg hin in die Digitalisierung zu begleiten.
Genau. Und wohin seht ihr gerade den Wandel? Wohin geht der Trend? Was beobachtet ihr da eigentlich?
Der Trend liegt darin, dass, wie gesagt, ich bin ja ein paar Wochen älter als du, ja, als ich dann Alter hatte, da gab es eben nur das lineare Fernsehen, so wie wir es heute das lineare Fernsehen kennen. Und es gab eben kein Second oder Third Screen. Es gab kein Smartphone, es gab kein Social Media, all das gab es nicht. Also haben wir Fernsehen geschaut. Und heute ist es eben der Trend, dass man das Programm, ist der Hero sozusagen, und das Device, wo es drauf konsumiert wird, ist eigentlich nicht mehr entscheidend. Es gibt im First Sekundär. Screen, das ist das Gerät, da ich jetzt mal ganz blöd, was an der Wand hängt. Dann gibt es aber auch das Smartphone, es gibt das Tablet, es gibt den PC und überall finden unsere Inhalte statt. Und das ist eigentlich der Trend, der Megatrend, dass man die Inhalte, die dort gesendet werden, auf verschiedensten Plattformen konsumiert. Erstens. Zweitens, der Trend natürlich, dass man mehr und mehr Wettbewerber hat. Denn viele Marken werden ja auch zu Medien. Wir haben eingangs auch gesprochen, dass ich ja auch lineares Fernsehen schaue und Netflix wie viele andere. Das heißt, der Wettbewerb ist auch gestiegen um die Zuschauergunst. Das heißt, der Trend ist, dass diese ganze Medienvielfalt sich weiter entwickelt und auch immer wieder neue Player dazukommen. Und das Ganze ist eben auch sehr spannend zu beobachten.
Das glaube ich. Inwiefern, also du hast es schon angesprochen, Medien sind ein großer Teil unseres Lebens. Also wir konsumieren mittlerweile Nachrichten oder was auch immer auf jede Sekunde eigentlich, wo wir auf unser Handy gucken oder auf den PC, da können wir uns ja überall mit reinschalten. Vor allem gerade in diesen Zeiten ist ja auch der Bezug von validen Informationen so sehr wichtig geworden. Und vor allem auch dafür die Bildung unserer Meinung. Und wie siehst du da die Rolle und die Relevanz von Medien in unserer aktuellen Gesellschaft?
Die ist natürlich extremst wichtig und du hast es schon eben angesprochen. Wir erleben ja zurzeit gerade die Extreme. Ja, wir haben tatsächlich durch den furchtbaren Krieg in der Ukraine sehen und hören wir natürlich, was in Russland passiert. Und dort werden die Medien eben staatlich kontrolliert und dort werden natürlich die Wahrheiten komplett verdreht und so staatlich verfasste Meinung verteilt. Das ist natürlich grauenvoll und auf alle Fälle mal demokratiefeindlich. Deswegen deine Frage zählt ab an Rolle und Relevanz. Das ist natürlich für eine funktionierende Gesellschaft oder eine funktionierende Demokratie unbedingt das Wichtigste. Denn Meinungsvielfalt ist das Fundament, auf dem eine Demokratie fußt. Und wenn man sich anschaut, dass wir, sage ich wirklich, die Bevölkerung ja fast mehr als 7 Stunden am Tag Medien konsumiert. Dazu gehört eben alles das, was wir technisch tun, was wir Zeitungen lesen und so weiter. Dann ist das natürlich sehr bestimmend für unser Leben. Und da ist es dann natürlich extremst wichtig, dass, da kommt auch das TV ins Spiel, dass man eben auch qualifizierten und guten Journalismus hat. Ja, und das ist wirklich wichtig. Denn deswegen ist ja auch in Deutschland, muss man sagen, funktioniert es ja insgesamt alles noch wirklich gut. Denn wir haben ja einen Pluralismus. Man darf hier seine Meinung sagen, man darf demonstrieren, man darf für gute Sachen demonstrieren, man darf sogar für Schwachsinn demonstrieren. Also alles ist irgendwie erlaubt. Aber das ist ja im Prinzip total richtig. Und das TV hat so ein bisschen die Rolle der Deutungshoheit. Denn sei es jetzt die öffentlichen rechtlichen, sondern privaten Sender, dort wird einfach sehr, sehr sauberer Journalismus betrieben. Dort wird sauber recherchiert, dort wird klar gekennzeichnet, ob es ein Kommentar ist oder eine Nachricht. Und das ist alles unfassbar wichtig, denn ich will es gar nicht sagen im Gegensatz, aber daneben, sage ich mal, stehen die ganze Welt der sozialen Medien, die ich hier jetzt als jemand, der fürs Fernsehen arbeitet, überhaupt nicht negativ beschreiben möchte, sondern es ist eigentlich das passt dazu, das ist komplementär aufgestellt zum TV. Beides braucht sich gegenseitig. Aber stell dir vor, wir hätten nur die sozialen Medien, das wäre schon ein Problem. Denn mein Beispiel ist immer, dass der Angriff zum Beispiel aufs Kapitol in den Vereinigten Staaten, stell dir vor, das Fernsehen wäre gar nicht da gewesen, sondern man hätte alles den sozialen Medien überlassen. Da könnte man vielleicht sogar sagen, da wäre die Gefahr sehr groß gewesen, dass dieser Angriff auf Demokratie tatsächlich erfolgreich gewesen wäre, weil dort natürlich wenige Leute sich in den sozialen Medien entsprechend Meinungen verteilen können. Und das Fernsehen hat immer wieder die Aufgabe einzuordnen, sauber zu recherchieren, sauber die Dinge darzustellen. Und das ist eine Rolle, die das Fernsehen hat und die natürlich in der Zukunft immer wichtiger wird.
Ja. Und wie sieht dieser saubere Journalismus für dich aus? Also ich meine, ihr habt auch eure Quellen. Diese Quellen sind meistens ja auch Reporter aus diesen Ländern. Und wie sieht deren Job sozusagen aus?
Also es gibt natürlich Themen, da ist der saubere Journalismus ja relativ einfach. Ich sage zum Beispiel mal in der Innenpolitik. Ja, man kann sich mit Politikern unterhalten, man kann sich mit Ausschüssen unterhalten, überall hat man die Leute. Und wir haben ja auch eine Kultur und Werte in Deutschland, die, die das erlauben. Wenn man jetzt tatsächlich, muss man ja leider immer dieses furchtbare Beispiel der Ukraine stressen, dann ist ja eine Sache ganz interessant, dass die Medien, dazu zähle ich nicht nur Fernsehen, sondern eben auch alle anderen Medien, ja häufig kennzeichnen, dass eine Information zu dem Krieg nicht belegt ist. Ja? Und das finde ich ganz interessant gerade, weil natürlich die Medien legen Dinge fest, sie berichten, sie kommentieren, aber immer wieder auch mit dem Zusatz, man weiß nicht genau, ob diese Information stimmt, ich sag mal zu Verlusten und Gewinnen im Krieg und all diese Dinge, zu Opfern und so weiter. Und das ist immer wichtig, und warum ist das so wichtig, dass man auch klar macht, ist es jetzt eine Information, die sauber recherchiert ist, die geprüft ist sozusagen, oder aber ist es eine Information, die vielleicht auf Hörensagen beruht. Und das machen gerade, finde ich, gerade die Medien in Deutschland sehr gut.
Okay. Du hast jetzt immer sehr abgegrenzt zwischen TV und den sozialen Medien. Aber dennoch ist es ja so, dass vor allem die neuen Generationen ja sehr stark auf sozialen Medien vertreten sind und diese auch, ja, also wirklich jeden Tag verwenden. Wird diese Abgrenzung jetzt immer weiter gemacht werden oder denkst du, dass da auch sozusagen Synergien geschaffen werden können und irgendwie Common Ground, dass das sich gegenseitig auch ergänzen könnte in irgendeiner Weise?
Da habe ich mich vielleicht eben nicht richtig ausgedrückt. Also ich hatte so ein bisschen was von Komplementarität, dass es komplementäre Medien sind, gesprochen. Und das meine ich eben auch sehr ernst. Also es ist genau so, wie du sagst. Es ist eben überhaupt kein Gegeneinanderarbeiten, sondern wenn ich hingehe und sage, auch erfolgreiche TV-Formate, nehmen wir mal ein Beispiel, wo ich auch früher ProSieben war, Germany's Next Topmodel. Das lebt von der TV-Übertragung, aber es lebt dann eben auch davon, von all dem, was auf Instagram, Facebook etc. passiert. Und inklusive auch YouTube, wo dann vielleicht nur Schnipsel gezeigt werden und so weiter. Und das ist ja Teil des Erfolges von so einem TV-Format. Und deswegen ganz, ganz klar zu sagen, die sozialen Medien sind wichtig für TV. Und eine Sache darf man auch nicht vergessen. Die meisten Themen, die auch über Instagram und soziale Medien gespielt werden, sind TV-Themen. Das ist so, das wissen wir. Und wenn der Bachelor mal wieder eine Freundin sucht oder Frau, dann ist das ein Thema, was eine brutale Dominanz einnimmt, auch in sozialen Medien. Und das ist natürlich ausdrücklich gut. Ja, und jetzt müssen wir nicht jedes TV-Format durchgehen. Bei einem ist es mehr, bei anderen ist es weniger. Aber dieses Zusammenspiel zwischen sozialen Medien und TV ist super wichtig und wird auch eben bewusst gefördert. Deswegen gibt es ja auch viele Kollegen in den TV-Häusern, die sich explizit um das Thema Social Media kümmern und dort wirklich auch in hoher Mann- und Frauenstärke sitzen und die Inhalte sozusagen auf die verschiedenen Plattformen verteilen.
Dementsprechend sind es einfach nur ja unterstützende Inhalte, vielleicht andere Inhalte, aber immer wieder ja auch in einem repetitiv.
Genau, das ist also immer flankieren. Das ist natürlich auf der einen Seite sind die sozialen Medien ja eine sehr gute Nachbereitung einer TV-Ausstrahlung und gleichzeitig natürlich auch optimales Marketing, um bei einer nächsten Ausstrahlung dabei zu sein. Und wenn man sich anschaut, dass das TV natürlich weiterhin das ist ja so bei uns in wöchentlichen Zyklen läuft, dann ist das natürlich unbedingt wichtig, dass die sozialen Medien sind sozusagen, ich war lange fürs Marketing verantwortlich, aber die sozialen Medien heute sind das beste Marketing für ein erfolgreiches TV-Format, weil sie, wie gesagt, immer wieder auch darauf hinweisen und gerade jetzt bei Topmodel, da wissen wir ja selber, es gibt viele große Fans und es gibt aber auch die Fans, die aber auch sehr kritisch mit dem Format sind, so ein Format polarisiert, aber das ist eben auch die Stärke dieser Formate. Alle erfolgreichen TV-Formate im Unterhaltungsbereich sind in der Regel Formate, die polarisieren, die einige Leute sagen, schauen Sie es, weil Sie es so toll finden, andere schauen es, weil Sie sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, was da wieder heute passiert ist. Und das gehört einfach dazu. Und so war Fernsehen eigentlich immer schon.
Ja.
Medien sind natürlich super, um sozusagen diesen Spagat noch weiter zu unterstützen.
Sie hatten schon darüber gesprochen, dass die Medienlandschaft immer diverser wird und facettenreicher. Und wie empfindet Screenforce diesen Wandel? Und wie wird die Relevanz eurer Gesellschaft auch so noch in Zukunft eingeschätzt werden? Natürlich wird noch viel lineares Fernsehen auch geschaut. Wenn ich jetzt auf meine Generation gucke, da wird auch ja andere Formate wie zum Beispiel Podcasts, ihr habt euch ja auch nicht ohne Grund jetzt gerade dazu entschieden, ein Gespräch mit mir zu führen. Also wie denkt ihr, integrativ kann das auch werden? Und genau.
Ja,
Wie kann eure Gesellschaft da noch mehr auch einsteigen vielleicht? Also seht ihr da das Potenzial, dass das noch erweitert werden kann vielleicht?
Ja, absolut. Also erstmal muss man sagen, ich bin jetzt da Geschäftsführer von Screenforce, aber meine tiefe Überzeugung ist auch die Pluralität in den Medien. Also ich gehe jetzt nicht hin, man wird niemals von mir hören, irgendein schlechtes Wort über Print, ein schlechtes Wort über Social Media, sondern es geht eher um Einordnung. Und die verschiedenen Medien haben ihre Stärken und haben ihre Schwächen. Und das muss man verstehen. Und zu einem Pluralismus, gerade in einer Gesellschaft, gehören eben die verschiedenen Medien dazu. Und das, was Print kann, vielleicht in gewissen Formaten noch mehr in die Tiefe zu gehen, das schafft vielleicht das TV nicht. Was Social Media kann, sozusagen so ein Digital Hype zu erzeugen, das schafft dann wiederum Print nicht und so weiter. Also erstmal muss man sagen, dass das alles zusammenspielt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir natürlich diese Entwicklung nicht nur beobachten, sondern eben auch mitgestalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir sage ich jetzt, wir, die Branche, die das Fernsehen treibt, sind ja nicht so und schauen uns an und gucken, was passiert, sondern wir wollen uns ja nicht einem Trend hinterherlaufen, sondern wir wollen uns dem Trend vorne draufsetzen, so muss man
Vorne
sozusagen.
anstellen.
Genau, und wenn du dann anguckst zum Beispiel, dass wir natürlich wissen, dass Video-on-Demand-Portale, Netflix, Amazon, Disney, Apple und so weiter, auf Vormarsch sind und gut funktionieren, dann gehen wir ja nicht hin und sagen, ach blöd, jetzt müssen wir da, jetzt haben die irgendwie ziehen in uns vorbei. So ist es ja nicht, sondern wir haben eben, arbeiten eben intensiv daran, eben auch eigene, sage ich mal, VOD-Angebote zu machen. Es gibt RTL Plus, es gibt Joyn, das sind eben so Plattformen, wo dann sozusagen auch eigens dafür produzierter Inhalt drauf läuft. Da gibt es, das wird auch immer mehr statt weniger. Und das ist sozusagen dann in der Vielfalt der Plattform ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir sozusagen diese Digitalität mitgehen. Und du hast es gerade angesprochen, Podcast zum Beispiel ist für mich auch etwas, ich liebe es, Podcasts zu hören. Ich bin ein totaler Podcast-Fan. Ich bin sicher, dass das Podcast-Thema an Bedeutung gewinnen wird. Ja? Und deswegen gibt es aber auch beim TV, du wirst es ja auch sehen, ich kann jetzt das gerade nicht für jeden Sender und jedes TV-Format machen, aber es gibt natürlich immer wieder mehr TV-Programm, was dann auch sozusagen flankierend Podcast-Aufzeichnungen hat. Und das ist auch die großen Sender ProSieben und RTL investieren sozusagen auch in Tochterfirmen, die sozusagen das Podcast-Thema vorantreiben. Deswegen ist das so betone ich das so, dass Podcast ja nun eigentlich jetzt mit audiovisuellen Medien relativ wenig zu tun hat. Und trotzdem verstehen sich aber unsere Gesellschafter oder die, sage ich mal, die deutsche TV-Landschaft eben auch als Medienhäuser. Und da spielt beispielsweise Podcast auch eine große Rolle. Und wenn ich mir gerade die Fusion jetzt zwischen RTL und Gruner + Jahr angucke, dann ist ja auch genau das, was dort passiert, dass da nämlich jetzt sozusagen gemeinschaftlich auch an Print-Themen und TV-Themen und Digital-Themen gearbeitet wird. Und ich glaube, das ist so der Megatrend, den es gibt.
Ja, das schließt sich ja absolut nicht aus. Man kann ja da die Reichweite dann ausnutzen und das Ganze wiederverwenden.
Ja, genau. Entschuldigung. Bitte.
Ja, genau. Ich wollte jetzt einfach noch davon sagen, ich habe manchmal das Gefühl, dass man dadurch auch ein bisschen überflutet wird von den ganzen Optionen, die man jetzt mittlerweile hat, also von euren On-Demand-Konzepten über Netflix, über alles Mögliche. Bei euch ist jetzt halt der Vorteil, ihr habt bestehende Kunden, die man da dann einführen kann in dieses neue Konzept oder die wahre lineare Fernsehschauer sind und da sich davon gar nicht abbringen lassen. Da schaue ich jetzt auch auf ältere Generationen vielleicht, aber wie wollt ihr da sozusagen so ein Management schaffen, also zu zeigen, wo können wir welche Zielgruppe sozusagen am besten ansprechen und wie beugen wir Verwirrungen vor?
Also das ist natürlich eine extremst gute Frage, die du da stellst und eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ehrlich gesagt, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, ist das eine Frage, die jeden Sender heute maßgeblich in ihrer täglichen Arbeit beschäftigt. Muss man wirklich ganz klar sagen, weil du hast vollkommen recht. Das Thema ist alles andere als banal. Es ist ja schön, wie ich es auch gerade darstelle, dass es verschiedene Plattformen gibt, aber du musst natürlich dir schon überlegen, was du wo spielst. Und Ziel ist natürlich immer auch, dass wir mit unseren Marken den Zuschauern auch eine gewisse Art von Orientierung bieten. Und wenn wir da übertreiben, dann sieht man irgendwann den Wald vor Bäumen nicht mehr und keiner weiß, was läuft da jetzt eigentlich genau wo. Also das Problem, was du da beschreibst, ist genau richtig. Und genau deswegen gibt es, das weiß ich auch noch aus meiner Zeit, als ich eben bei ProSiebenSat.1 war, da gab es tatsächlich richtige Treffen, da hat man sich eben hingesetzt hingesetzt mit den verschiedenen Kollegen, TV-Kollegen, die Leute, die Social Media betrieben haben, die die Website befeuert haben und so weiter, und hat sich genau und wirklich, das ist wirklich in einer, man hat sich auch die Zeit genommen, um sich genau zu überlegen, welchen Inhalt spielt man wo. Und wenn man beispielsweise jetzt, ein schönes Beispiel finde ich immer, RTL 2 Love Island, ja, kann man auch überschmunzeln, aber das Format ist aber sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und es ist eben erfolgreich im TV und es ist eben wahnsinnig erfolgreich auch, die haben eine eigene YouTube-Welt aufgebaut, die haben eine eigene Facebook-Welt aufgebaut. Und das ist nicht eben so ein bisschen Marketing by accident, sondern das ist wirklich alles sehr gut vorbereitet. Und dort ist man eben auch, sitzt man auch in Redaktionstreffen eben genau zusammen und überlegt sich, was wird wo gespielt. Also das, was du ansprichst, ist eine ganz große Herausforderung, weil wir alle wissen, es ist nicht hilfreich, wenn der Zuschauer draußen überhaupt nicht mehr versteht, was man wo überhaupt bekommt. Das ist ganz wichtig. Daneben ist natürlich aber auch noch etwas, was man vielleicht nicht so stark beeinflussen kann, ist natürlich die Eigendynamik, die dann auch über Social Media entsteht. Weil das wollen wir natürlich auch, dass die Zuschauer natürlich bei Formaten sozusagen die Inhalte nehmen und dann selber posten und weitermachen. Das ist natürlich dann so eine positive gegenseitige Befruchtung, die da stattfindet. Und das ist aber eigentlich das, wenn man das geschaffen hat mit seinen TV-Formaten, dann hat man in der Regel ein erfolgreiches Format, weil das dann auch wirklich dazu führt, dass es sozusagen auch im TV gut läuft.
Wenn wir jetzt nochmal mehr auf eure Aktivitäten dann bei Screenforce eingehen würden, wie sieht der Alltag da bei euch aus? Was sind deine Aufgaben? Und wie unterstützt ihr eure Gesellschafter in den Vorhaben, über die wir jetzt gerade gesprochen haben? Also wie kann ich meine ganzen Medien sortieren? Wie kann ich das am besten meine Zielgruppen erreichen und wie kann ich das am besten einordnen für meine Zielgruppen? Wie unterstützt ihr da als Screenforce? Und was sind da eure Aktionen sozusagen?
Genau, also das eine ist ja, dass wir einfach Dinge behaupten, das ist, kann man machen, aber da kommt man irgendwie nicht weit, sondern viel wichtiger, und deswegen betone ich, das Erste ist tatsächlich solide Marktforschung. Ja, das ist in jeder Branche wichtig, aber es ist eben auch für TV oder gerade für Medien super wichtig. Und deswegen ist unsere erste Pflicht ist bei Screenforce sozusagen, und es sind zwei Arten von Marktforschung. Die eine ist die wir selber lancieren, also wir lancieren sehr, sehr große Studien. In diesen Studien zum Beispiel überprüfen wir das Nutzungsverhalten genau darüber, wie wir sprechen, wie entwickelt sich das Nutzungsverhalten der Leute, wie ist sozusagen, wenn man dann im Wohnzimmer sitzt, der Fernseher dort ist, das Tablet dort liegt, das Mobilephone, wie wird es tatsächlich genutzt, was beeinflusst wen, und das sind zum Beispiel auch ganz wichtige Themen, die wir dort mit Marktforschung begleiten. Genau natürlich das ganze Thema der Werbewirkung, was natürlich für uns auch super wichtig ist. Und das ist auch eine Verpflichtung, die wir haben. Denn natürlich wollen unsere Kunden und Agenturen wissen, wenn sie dann ihre Spots oder ihre Kampagnen bei uns schalten, wie effizient ist es denn? Wie gut funktioniert es denn? Sie machen zwar natürlich auch alle ihre eigene Marktforschung, aber wir sind auch verpflichtet, durch eigene Initiale auch hier zu forschen, um sozusagen die Werbewirkung im TV nicht vergessen, TV, Total Video, ne? Also digital und linear zu überprüfen. Das tun wir als erste Antwort auf deine Frage. Also das ist dann ein Service, den leisten wir gegenüber unseren Gesellschaftern, aber den leisten wir eben auch gegenüber Kunden und Agenturen. Das heißt, die Ergebnisse veröffentlichen wir dann ja auf verschiedenen Veranstaltungen oder in Newslettern oder auf der Website und so weiter, immer wieder, wenn wir neue Studien haben. Das zweite ist tatsächlich, wie es heißt, die Sekundärstudien, denn TV ist natürlich und Nutzungsverhalten ist natürlich in verschiedenen Ländern schon sanft unterschiedlich, aber nicht fundamental unterschiedlich. Das heißt, wenn wir jetzt eine Studie haben aus Amerika, aus England, viele, die Franzosen machen tolle Studien, Italien, Spanien und so weiter, dann scannen wir die Studien, die es dort gibt, und wenn wir sagen, oh Spitze, das ist auch für uns interessant, dann nehmen wir diese Studien, bereiten sie sozusagen für uns auf und geben sie auch dann sozusagen, kommunizieren sie dann auch. Das ist natürlich dann eine, in Anführungsstrichen, günstigere Variante, weil wir natürlich nicht die Kosten haben der gesamten Marktforschung, aber ist super wichtig für uns, sodass wir immer wieder auch neue Informationen mit neuen Erkenntnissen sozusagen aufwarten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann natürlich auch die ganze Welt der Pressearbeit. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt mit dir Podcasts mache. Wir haben ja auch unsere Fachmedien, Horizont, W&V, kennen auch sicherlich viele der Zuhörer schon. Ansonsten, wenn ihr nicht kennt, empfehle ich sie euch. Und dort lancieren wir natürlich dann auch Artikel, wo wir dann auch immer wieder auch eine Diskussion begleiten, vielleicht die sich auch im TV, die sich auch im Pricing und all das Ganze dreht. PR-Arbeit ist für uns also super wichtig. Und das dritte Standbein sind die Events. Vor dem Podcast hatten wir gesagt, dass du auch zu Gast warst bei der Academy, die wir vor 3 Wochen hatten, die super, super schön funktioniert hat. Es ist wichtig, damit erreichen wir eine jüngere Mediengeneration. Dann haben wir jetzt zum Beispiel immer die Screenforce Days, das ist eine riesige Veranstaltung, wo alle Sender ihr neues Programm vorstellen. Und das findet alles unter dem Mantel Screenforce statt. Also wir verstehen uns natürlich auch ganz groß als Service-Einheit, wenn man so möchte, für unsere Kunden, für unsere Agenturen, aber eben auch für die einzelnen Gesellschafter. Ich hoffe, ich kann das jetzt ein bisschen erklären, was wir da...
Ja, absolut. Also ich habe jetzt verstanden, Datenauswertung und diese Services für eure Markt, aber dann nach außen hin auch euch zu zeigen und im Prinzip durch diese Events dann Öffentlichkeit zu schaffen.
Genau.
Absolut. Ja, wenn wir jetzt schon gerade bei der Screenforce Academy sind, super Programm und du hast es ja gerade schon angeschnitten, ihr hattet Gäste da, die dann ihr Programm vorgestellt haben. Willst du vielleicht gerade nochmal so einen kleinen Abriss der Screenforce Academy geben und einfach nochmal einen Vorgeschmack vielleicht auf das nächste Jahr geben, beziehungsweise auf die Inhalte, die du spannend fandest?
Also mich selber, ich weiß nicht, wie es mit dir geht oder den Zuhörern geht, mich selber nervt es immer ein bisschen, wenn man irgendwo auf einer Veranstaltung ist oder auch einer digitalen Veranstaltung und dort eigentlich von den Präsentatoren immer nur aufgehübschte Sender- oder Markenpräsentationen bekommt. Also immer nur, das hat mich immer gestört. Und was wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen diesen Blick behind the scenes haben. Und das gelingt uns, glaube ich, sehr gut. Und das ist auch das Feedback. Wir machen ja auch Marktforschung zu unserer Academy. Also kriegen wir auch Feedback von den Gästen dort. Und da haben wir schon gelernt, dass das sehr, sehr gut ankommt, dass wir nämlich wirklich jetzt nicht externe Speaker haben, sondern in der Regel haben wir eigene Kollegen, die aus ihrem Bereich berichten. Und dann wirklich nicht jetzt nur in einer Art Werbeveranstaltung von sich erzählen, sondern wirklich erklären, wie funktionieren die Dinge. Also dann haben wir den Leiter von der ARD für Social Media und der erklärt wirklich für die Tagesschau, wie Social Media und Tagesschau zusammenspielen. Das war ein wirklich bemerkenswerter Vortrag im letzten Jahr. Da könnte ich jetzt ganz viel zu erzählen. Und das ist das, was bei der Academy wichtig ist, weil ich glaube, gerade deine Generation, ihr seid tatsächlich, muss ich auch mal ein Lob machen, ihr seid eigentlich viel medienerfahrener, als es meine Generation ist und ihr seid damit auch kritischer und das ist gut so. Ja? Das heißt, wir brauchen den Leuten da kein Mist erzählen oder keine Werbeveranstaltung machen, sondern sie wollen echte Inhalte haben und das gelingt uns bei der Academy. Daneben, neben diesen eigenen Leuten, haben wir natürlich auch immer wieder auch so Gaststars dabei, Alena Büchs hatte ich im Interview jetzt auch gehabt, die ja wirklich die Chefin des Ethikrats, eine ganz fantastische Frau, muss ich sagen, wirklich, ich bewundere sie, muss man fast schon sagen, mit einer unfassbaren Ausbildung und wirklich toll, was sie zu erzählen hatte dort. Das war wirklich auch eines der Highlights für mich, mit ihr zu sprechen. Aber zum Beispiel auch ein Thilo Mischke, den wir dann auch haben, der wirklich ein Investigativjournalismus ist, wie Deutschland wenig Journalisten hat. Der ja immer wirklich bahnbrechende Dinge erarbeitet, muss man fast schon sagen. Und das Interview, was er da mit Christoph Körfer, dem stellvertretenden Geschäftsführer von ProSieben und Sat.1 und Pressechef der beiden Häuser, gehalten hat, war für mich auch unglaublich toll, dem zuzuhören, wie der sozusagen seine journalistische Arbeit vollbringt. Und das ist dann sozusagen auch noch in Verbindung mit dem Behind the Scenes, ist das also sozusagen der Kern dieser Academy, immer wieder auch Leute dort zu haben, die von sich erzählen. Im letzten Jahr hatten wir die Pina Atalay auch in einem tollen Interview, wo sie auch eben als Nachrichtenexpertin erzählt hat, wie ihre tägliche Arbeit aussieht. Und das ist das, was die Leute interessiert. Und ehrlich gesagt, mit der zweiten Frage muss ich ein bisschen enttäuschen, weil sie war gerade und die zweite ist im Herbst und wir wissen ehrlich gesagt noch nicht genau, wie jetzt exakt die Agenda aussehen wird. Aber ich glaube, es lohnt sich da reinzuschauen, weil da immer wieder gute Sachen dabei sind. Aber das überlegen wir uns jetzt mal in den nächsten Wochen, was da kommt.
Wir sind gespannt. Aber ich denke, es ist interessant, dass du sagst, dass es auch gut ankommt, dass diese Secret-Einblicke, die man sozusagen sonst nirgendwo bekommen würde, also einfach mal diese originalen Interviews oder dass sie auch einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern oder einfach was sie tagtäglich machen, weil man sowas halt dann doch irgendwie nicht in den Medien findet oder mal irgendwie so, also natürlich kann man überall Interviews angucken oder sowas, aber gerade meine Generation, die auch versucht, gerade zu schauen, wo sie jobtechnisch hinwollen und zu gucken, was interessiert mich eigentlich für meine alltägliche Arbeit. Also es geht natürlich bei den Medien immer viel um, ja, Social Media, was mache ich in meinem Lifestyle und all sowas, aber dann mal im Interview zu hören, was machen Leute eigentlich während der Arbeit, war für mich auf jeden Fall einfach mal schön zu sehen, wie so ein Alltag aussehen kann.
Ja, das freut mich. Und deswegen, weil eine Sache muss man den Medien ja auch sagen. Also ich will eben nicht rüberkommen wie so ein alter Mann, aber es haben sich schon Dinge, auch die Berufe haben sich ja komplett verändert. Ja? Also wenn du dir anguckst, alleine bei euch, wahrscheinlich an eurer Uni oder auch bei den Zuhörern, zu meiner Zeit, als ich habe in den 90er Jahren studiert, da gab es Marketing und dann konnte man auch die verschiedenen Schwerpunkte wählen, Marketing, Steuern etc. Mhm. Das war's. Und heute, wenn ich mir angucke, alleine wenn du dir anschaust, die Welt der Medien, wie viele verschiedene Studiengänge es dort gibt, ist das Wahnsinn und die haben auch alle ihre Berechtigung, das ist ja auch das Entscheidende. Und wenn du das jetzt transportierst, und du hast es gerade ausgeführt auf die Academy, und ich auch die eigenen Sender anschaue, dann ist die Vielfältigkeit der Jobprofile definitiv heute um ein Vielfaches breiter aufgestellt, als es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Mhm. Und deswegen ist es aber auch, auf der einen Seite ist es gut für euch, für eure Generation, ihr habt viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist aber auch vielleicht nicht ganz einfach für eure Generation, aus diesem Dschungel an Möglichkeiten das Richtige für sich herauszuholen. Und da setzt die Academy an, vielleicht zu erklären, was ist denn genau so redaktionelle Arbeit bei einem Showformat? Was ist denn genau, was passiert denn in der Produktion? Wie funktioniert denn Social Media für einen Fernsehsender? Und wenn man das mal von jemandem erfährt, dann kann man vielleicht schon sich selber überprüfen und feststellen, ist das gut für mich? Kann ich mir das vorstellen für mich? Oder ist das nichts, was ich vielleicht in Zukunft machen möchte? Und das ist unser Ziel. Wissen, dass das auch eben niemals aufhört. Ne? Wir werden dieses Ziel nie ganz erreichen, weil dafür ist es eben zu sehr im Wandel. Ne? Und wenn wir uns in unserem nächsten Podcast treffen, vielleicht in 2, 3 Jahren, dann ist wahrscheinlich schon wieder ganz viel Neues zu erzählen, was bei den Medien stattgefunden hat.
Ja, absolut. Ja, aber den Einblick fand ich wirklich sehr gut, weil man auch einfach ja sowas auch nicht für einen Tag mal ausprobieren kann oder sowas. Von daher sehr interessant. Und weil wir es jetzt gerade auch für, von Jobs haben und so weiter und es mir auch bei der Screenforce Academy aufgefallen ist, also es waren viele Young Talents dabei, also viele junge Leute, die auch erzählt haben und dementsprechend die Frage, zum einen, siehst du für uns Young Talents, ist das ein vielversprechendes Milieu, also TV und die Medienindustrie und mit was für Voraussetzungen müssen wir rechnen oder mit welche Voraussetzungen werden an uns von uns erwartet, wenn wir einsteigen wollen oder wenn uns das interessieren würde?
Also erstmal finde ich ganz toll, dass du das erkannt hast, weil ich habe das, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob du meinen Schlussworten gehört, gelauscht hast damals, aber ich habe nämlich genau das gesagt. Ich war wirklich sehr beeindruckt, wie viele junge Männlein und Weiblein wir hatten. Da achten wir sehr drauf, dass wir dort auch sozusagen auch viele Frauen haben, die dort Dinge erklären. Und das war wirklich beeindruckend, wie junge Leute da diese komplexen Dinge, gerade wenn ich an Big Data denke und diese ganzen Sachen erklären konnten. Also da habe ich schon wirklich alle Hüte gezogen und das war sehr beeindruckend und schön, dass dir auch aufgefallen ist. Ich würde es mal so sagen, ich finde immer, und ich habe auch die Trainees auch bei ProSiebenSat.1 betreut, ich finde immer, eure Generation, und darum geht es jetzt also deine Frage, sollte sich manchmal nicht zu viele Gedanken machen. Also ihr seid eine Generation, die unglaublich engagiert ist, auch ehrgeizig ist und es auch möglichst gut machen möchte. Aber es gibt nicht den einen geraden Weg, gerade beim Fernsehen nicht. Also es gibt nicht dieses, ich muss das und das und das tun, um das und das zu erreichen. Ich glaube, es ist beim Fernsehen definitiv so, jemand, der lebensbejahend ist, extrovertiert, gut gelaunt ist. Ich darf auch vielleicht auch sagen, dass da man schon sagen, eine gewisse Schnelligkeit seiner Auffassungsgabe und seines Arbeiten mit sich bringt. Das ist schon mal ganz, ganz viel, hat schon mal einen ganz, ganz hohen Wert. Und wenn man dann natürlich auch noch, und das ist auch ganz wichtig, die Ausbildung, da bin ich ein totaler Verfechter von, man muss eine fundierte und gute Ausbildung haben. Und da gebe ich jetzt ja auch nicht vor und sage, also man sollte unbedingt das und das Fach studiert haben. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Wir haben dort Leute, auch in der Redaktion, wir haben dort Mediziner, die eben nicht Arzt geworden sind, sondern in der Redaktion arbeiten. Ich sage ja nicht, dass man jetzt immer nur komplett quer einsteigen muss, aber ich möchte eben hier nicht festlegen, dass man das und das braucht, um das und das zu erreichen. sondern es ist durchaus diese Vielfältigkeit ist gut und dafür, das ist auch sicher eine der Stärke von Medienhäusern oder auch von TV-Häusern, dass es eben ein Schmelztiegel von verschiedenen Expertisen, Erfahrungen, Ausbildung ist. Und deswegen alle, die hier zuhören, kann ich nur motivieren, wenn ihr Bock habt und Lust habt, in den Medien zu arbeiten, geht nicht hin und sagt, ach Mensch, ich habe doch aber jetzt das, ich habe doch leider
das Falsche studiert.
Ich kann ja leider gar nicht Medien, weil ich habe ja Biologie studiert, um es mal so zu sagen jetzt. Ja? Stimmt überhaupt nicht, weil Biologie ist ein unglaublich anspruchsvolles Studium, wo man auch wirklich auf Zack sein muss und schlau sein muss. Und der das erfolgreich macht und gerne zu den Medien wechseln will, ist mit Sicherheit genauso willkommen wie jemand, der jetzt rein eine journalistische Ausbildung hat. Ich will da nicht aufrufen jetzt, dass alles egal ist, aber ich will das schon sagen, dass die Medien sich darüber freuen, wenn man eben eine wirklich bunte Welt an Kollegen hat, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Ich glaube, das ist das, wo auch das Management in den Häusern sehr, sehr drauf achtet.
Ja, ich denke, dass vor allem auch, weil Medien ja auch so ein kreativer Bereich ist, ist ja eigentlich wertvoll, es so viele verschiedene Perspektiven mit reinzubringen. Und ich bin echt überrascht, dass das so eigentlich positiv angenommen wird und es willkommen ist, dass auch mehrere Leute aus unterschiedlichsten Fachbereichen bei euch arbeiten.
Genau, und dann muss ich doch schon, und das klingt doch so ein bisschen wie ein kleiner Werbefilm, aber ich mag sagen es trotzdem, denn das ist bei uns in den Medien schon bestimmt, vielleicht sage ich jetzt mal einzigartig. Du bist ein junges Talent, du kommst zu einem TV-Sender, sage ich jetzt mal, und du wirst dich wundern, wie schnell du hohe Verantwortung bekommst. Also selbst bei uns Praktikanten, Trainees, du selber machst ja das duale System in Hamburg, wenn bei den zu den Medien kommt, das ist ganz schnell, dass jemand einen redaktionellen Beitrag allein verantwortet, dass jemand eine Marketingkampagne betreut, dass jemand die Trailerproduktion betreut. Das ist, da sind die Leute immer wieder beeindruckt und auch oftmals sehr happy, wenn sie bei uns anfangen. Da ist es nicht erstmal so ein, zwei Jahre über die Schulter gucken und dann mal gucken, ob man es irgendwann selber kann, sondern man wird doch sehr, sehr schnell in sehr kaltes Wasser geworfen, was den Leuten aber in der Regel ja sehr gut gefällt. Das ist ja das Schönste, was man haben kann im Job, wenn man eben nicht da irgendwo rumsitzt oder anderen Leuten bei der Arbeit zuguckt, sondern wirklich selber sehr, sehr schnell in hohe Verantwortung gebracht wird. Und das kann ich wirklich sagen, ist bei allen unserer Gesellschaftern der Fall. Überall, wo man hingeht, wird man sehr, sehr schnell in doch große Verantwortung für programmliche Inhalte und so weiter gebracht.
Ja, freut mich zu hören. Und wie kann man sich dann im Prinzip was ist ein typischer Einstiegsjob für jemanden, der jetzt vielleicht seinen Bachelor gerade gemacht hat? Du hast gerade gesagt, klar, man kriegt viel mehr Verantwortung, man würde dann vielleicht eine Kampagne leiten, aber was sind so die zukünftigen Jobs, die es in der Medienbranche geben wird oder bei euren Gesellschaftern? Was wird das mit inbegreifen? Du hast auch gerade das Buzzword Big Data genannt. Also es wird natürlich immer noch viel Auswertung vermutlich sein. Aber was wird da zukünftig wichtig sein?
Ja, gute Frage. Ich hatte ja auch gesprochen, dass es eben vielfältig geworden ist. Also ich fange mal so an. Es wird natürlich weiterhin ich nenne es mal, tradierten Positionen geben. Das ist der Redakteur. Das ist der Kollege in der Produktion. Das sind die Kollegen, die in der Sendeabwicklung dafür sorgen, dass das auch sauber funktioniert. Das ist der Kameramann. All das Ganze, was immer schon fürs Fernsehen wichtig war, wird auch weiterhin von hoher Bedeutung sein. Das ist auch für meinen Bereich natürlich im Marketing die klassische Kampagne etc. Und wenn man das sieht, dann ist das, was es weiterhin gibt und was weiterhin wichtig ist, denn ohne das Ganze würde Fernsehen nicht funktionieren. Du hast ein schönes Stichwort genannt, Big Data. Die Fernsehhäuser sind eben heute auch Hightech-Unternehmen und da ist das ganze Thema der Business Intelligence, nenne ich es mal neudeutsch, die da auch mit Daten zusammenhängt, unglaublich wichtig. Das heißt, dort die Analysen zu fahren, die Daten zu generieren, die Daten auszuwerten, ist ein Zweig, der mit Sicherheit große Zukunft hat. Das ist natürlich so, dass natürlich eingangs haben wir gesprochen über die Google und Amazons und Facebooks dieser Welt, da ist das natürlich nochmal wichtiger, aber es ist nicht so, dass es beim Fernsehen keine Rolle spielt, sondern es ist bei uns natürlich beim Fernsehen auch zunehmend wichtiger, sozusagen sich um das Thema der Daten und Datenverarbeitung zu kümmern. Und darüber hinaus, darüber haben wir in unserem Podcast jetzt ja auch schon gesprochen, sind es jetzt mal die neuen Berufe, so möchte ich sie mal nennen, in Anführungsstrichen. Das ist alles das, was mit Social Media zu tun hat. Das ist das, was mit Plattformgeschäft zu tun hat, wie wir unsere Inhalte sozusagen weiter weiter beschreiben. Wir haben jetzt immer viel über B2C-Markt gesprochen, also das, was der Konsument wahrnimmt. Für uns natürlich das ganze Thema B2B und Screenforce macht B2B-Arbeit auch super wichtig. Die Vermarkter, die bei uns sind, haben natürlich auch großes Interesse eben zu arbeiten über LinkedIn, über verschiedenste Geschichten dort zu sein. Vielleicht hier ganz kurz auch, wenn ihr Lust habt, uns mehr zu uns erfahren, dann kommt gerne über LinkedIn auf unseren Screenforce-Account. Da werdet ihr dann auch sozusagen unsere Inhalte erfahren, Newsletter bekommen und so weiter. Es ist, um eine Frage zu beantworten, es ist breit aufgestellt, es gibt tradierte Berufe, aber es gibt eben auch eine unglaubliche Anzahl von neuen Möglichkeiten, die da jetzt schon gibt. Und einige, bin ich ganz sicher, werden in Zukunft auch noch dazukommen.
Ja, absolut. Freue ich mich auf jeden Fall, dass das so vielversprechend auch ist. Was sind denn so große Projekte, die ihr gerade noch angeht im Rahmen der Digitalisierung? Wo seht ihr bei euch noch Potenzial sozusagen oder was wollt ihr in Zukunft noch verändern?
Du meinst jetzt also Screenforce vielleicht weniger, du meinst jetzt generell eigentlich eher die Gattung TV wahrscheinlich sowas.
Ja, genau.
Also es ist schon so, wir müssen... Wenn die Tendenz da ist, dass die Leute immer mehr auch Video-on-Demand-Inhalte konsumieren, dann sind wir aufgefordert, dort auch eigene Lösungen anzubieten. Ja? Das ist so der Aufbruch, den wir haben. Ich hatte es ja schon positiv dargestellt. Es gibt die Initiale, es gibt RTL Plus, es gibt Join und so weiter. Aber muss natürlich auch mit Leben, das muss natürlich auch befeuert werden. Es muss eigentlich so sein, dass du, wenn du heute Abend mit deinen Freunden und Freundinnen triffst, dass du sagst, ey Mann, Wahnsinn, ich gucke mir auf RTL Plus heute die und die Serie an. Musst jetzt nicht sagen, ob du es tust oder nicht, aber es wäre natürlich schön, wenn das passieren würde eines Tages. Und das ist so wichtig, dass wir da mitgehen und dass wir nicht die Arme verschränken und sagen, nee, das können wir nicht, weil wir können es. Und wir müssen alles daran tun, sozusagen diesen Megatrend nicht anzuschauen, sondern sozusagen zu begleiten und unsere eigenen Angebote dort zu haben. Und das, würde ich sagen, ist die wichtigste Herausforderung gerade. Ansonsten muss ich nochmal sagen, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, über das ganze Thema Werbung ist natürlich Fernsehen weiterhin auch so wichtig für die Werbeindustrie, weil natürlich TV weiterhin hohe Reichweiten hat. Auch wenn eine jüngere Zielgruppe weniger Fernsehen schaut, ist es aber immer noch so, dass wir immer noch extremst hohe Reichweiten haben, auch bei Jüngeren. Und das hat kein anderes Medium. Und deswegen darf ich auch sagen, geht es unseren Sendern eigentlich auch gut, weil die Werbeerlöse sind gut, bis sehr gut weiterhin. Jetzt gibt es immer natürlich Schwankungen in der Werbung insgesamt. Jetzt durch den Ukraine-Krieg leider geht es natürlich auch wieder zurück, weil die Leute natürlich vorsichtig sind, um Werbung zu schalten. Aber insgesamt versteht die Werbeindustrie die Rolle von TV und dass TV eben unbedingt wichtig ist, um auf einmal hohe Zielgruppen oder ein hohes Maß an Zielgruppe zu erreichen.
Ja, das glaube ich dir vollkommen. Und wie kann man das so einschätzen? Also was sind denn so die Reichweiten, die ihr im TV noch, von denen ihr ausgeht, jetzt vielleicht zu Spitzenzeiten oder auch nicht? Also die Reichweiten?
Das kann man so jetzt, darf ich sagen, kann ich jetzt nicht so ganz pauschalisieren, ja. Aber wenn du natürlich... So High-Level-TV-Formate hast, da zähle ich jetzt auch weiterhin natürlich auch die ARD und das ZDF dazu, aber natürlich alle privaten, wir nennen es auch manchmal Leuchtturm-Formate, die haben dann auch immer noch wirklich, erreichen immer noch an so einem Wochentag immer noch mehrere Millionen Leute. Und das ist weiterhin eine sehr, sehr große Zahl an Menschen, die wir erreichen. Und du darfst auch nicht vergessen, wenn du dann zum Beispiel ein Format, natürlich ist Format, kannst du live gucken, aber gerade jetzt in den Mediatheken, weil jeder Sender hat ja eben auch seine Mediathek, wo ich dann Dinge zeitversetzt gucken kann, das muss man ja eigentlich noch dazu addieren. Also das ist weiterhin ein Geschäft, wo wir Millionen von Menschen erreichen, das muss man ganz klar so sagen. Und dann noch ein ganz, ganz wichtiger Satz noch zur jungen Zielgruppe. Also wir haben junge Zielgruppen beim Fernsehen nicht verloren. Es ist so, sie schauen nur weniger und es liegt eben auch an uns. Also wir hätten sie verloren, wenn man jetzt gesagt hätte, die Leute schauen alle nicht mehr das ins Fernsehen, sondern sie sind alle nur noch am Smartphone oder am Tablet. Dann würde ich sagen, oh blöd, dann müssen wir sie ja zurück zum Fernseher herholen. Aber sie sind beim Fernsehen. Das heißt, sie verbringen ja genau die Zeit vom Fernseher, aber unser Wettbewerb ist eben, sie schauen eben unsere linearen Programme, aber sie schauen eben auch Netflix oder Amazon. Und wir sind aber die Lösung haben wir selber in der Hand. Und es ist ja immer gut, wenn man sein Schicksal noch selber bestimmen kann. Denn es schützt ja uns niemand davor, ein gutes Programm zu machen. Und wenn wir das Programm machen, was die jungen Zielgruppen auch gerne schauen, dann schauen sie es auch bei uns, weil die Generation, in der du bist, ihr sagt ja nicht, ich schaue Kalina im Fernsehen, weil ich schaue kein Fernsehen, sondern du schaust nicht, weil du nicht das Programm vielleicht findest, was dich heute Abend interessiert. Und wenn wir, wenn wir das anbieten, dann gibt es auch gar keinen Grund, warum es nicht noch viele, viele Jahre gut gehen wird mit dem Fernsehen.
Der Konsum von Fernsehen und von Medien ist ja einfach auch viel größer geworden. Natürlich war früher der lineare Fernsehen so alleinstehend, jetzt halt einfach mehr dazugekommen, aber wir konsumieren ja auch immer mehr. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei einem guten Schluss angekommen. Ich fand das ein super Einblick in eure Medienlandschaft und ich denke, da gibt es auf jeden Fall super neue Aspekte und auch erfreuliche Nachrichten für unsere Young Talents, die gerade zuhören, dass wir willkommen sind und uns da auf spannende Themen sozusagen freuen können, auch in den nächsten Jahren noch. Danke sehr.
Ich habe zu danken, hat viel Spaß gemacht und vielen Dank für die sehr schlauen und guten Fragen, die du gestellt hast.
So, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Interview mit Malte hier und da. So, das war's auch schon mit dem Interview. Und ich denke, es hat uns auf jeden Fall nochmal stark verdeutlicht, dass Bewegtbild, Medien und ja, die TV-Sender einfach nicht aus unserem Leben wegzudenken sind. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Denkt daran, uns auf unseren Socials zu folgen und uns hier auf Spotify eine Bewertung dazulassen. Ja, vielen Dank dafür und wir hören uns demnächst.